Podcastlabel.de. Quatsch.
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 Quatschbrötchen.
Das Magazin für Comedy,
Satire,
Quatsch,
Spaß
und beste Unterhaltung.
Hallo und herzlich willkommen zum Quatschbrötchen, heute in der Ausgabe 113. Am Mikrofon ist Gregor Börner
und Matthias Kreuzberger, heute mit diesen Themen.
Wir berichten über die Feierlichkeiten zum vergangenen 29. Februar.
Es ist Frühling, Zeit für den Frühjahrsputz.
Ein 30 Jahre alter Sprungturm in einem Freibad muss abgerissen werden, mit einer kuriosen Begründung.
Außerdem unser News Talk, die Perlen aus der Nachrichtenredaktion.
Unsere Serie Verschwörungstheorie des Monats betrachtet heute die BRD GmbH.
Ostern steht vor der Tür. Im Vogel der Woche klären wir auf, woher eigentlich die Ostereier kommen.
Außerdem erzählen wir euch, wo man die Ostereier am besten versteckt.
Das Quatschbrötchen lebt von Spenden, mehr auf quatschbrötchen.de und am Ende der Sendung.
Es gibt ihn nur alle 4 Jahre, den 29. Februar. In den anderen Jahren sucht man diesen Tag im Kalender vergeblich. Auf Landkarten suchen manch andere vergeblich die Stadt Bielefeld. Diese soll es ja Gerüchten zufolge eigentlich auch gar nicht geben. Aber eins wissen viele nicht. In Bielefeld gibt es einen ganz speziellen Feiertag, eben diesen 29. Februar. Solche Feiertage, die nur in einer einzigen Stadt gelten, gibt es sonst nur in Augsburg. Jedes Jahr am 8. August hat man in Augsburg einen offiziellen Feiertag. Dort ist nämlich das Hohe Friedensfest. Vor etwa 16 Jahren beschlossen die Stadtoberen von Bielefeld, dass der 29. Februar ein staatlicher Feiertag werden sollte. Der Begründung nach komme dieser Tag genauso selten vor wie Menschen, die keine Witze über die Existenz von Bielefeld machten. Der 29. Februar soll nun als symbolischer Tag für die Existenz von Bielefeld stehen. Matthias war dieses Jahr am 29. Februar in Bielefeld und hat sich die Feierlichkeiten einmal selbst angeschaut.
Die Stadt Bielefeld war kaum wiederzuerkennen. Die Einwohner wollten diesen ungewöhnlichen Feiertag gebührend feiern. Die Straßen waren mit kunterbunten Girlanden geschmückt und überall hingen Schilder mit der Aufschrift Bielefelder Schalttag. Heute ist alles möglich. Am Morgen des 29. Februars erwachten die Bürgerinnen und Bürger mit einem Gefühl der Vorfreude. Die Stimmung war ausgelassen und die Menschen trugen fröhliche Kostüme. Es sah ein bisschen aus wie Karneval in rheinländischen Städten. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten war ein Umzug durch die Stadt. Bunte Wagen zogen durch die Stadt, begleitet von seltsamen Klängen und exzentrischen Tänzern. Auf einem der Wagen saß die Bürgermeisterin in einem riesigen Kalenderkostüm und verteilte Bonbons mit dem Hinweis: nur gültig am 29. Februar. Bitte bis Mitternacht essen. Die Menschen lachten, tanzten und genossen die absurde Atmosphäre dieses unerwarteten Feiertags. Es gab Wettbewerbe im Dreibeinrennen, Sackhüpfen und einem speziellen Wettbewerb für den besten Schaltjahrwitz. Die Gewinner erhielten Trophäen und die Ehre, als Schaltkönig oder Schaltkönigin gekrönt zu werden. Am Abend versammelten sich die Bürger auf dem Marktplatz, um gemeinsam das Schaltjahr-Spektakelfeuerwerk zu bewundern. Es war ein farbenfrohes Spektakel, bei dem die Raketen in Form von Kalendertagen explodierten und die Menschen zum Staunen brachten.
In Bielefeld gibt es auch einige merkwürdige festliche Traditionen. Dazu hat sich Matthias mit der Bürgermeisterin unterhalten.
Bei mir ist die Bürgermeisterin Frau Nass. Anna Nass, guten Tag.
Schönen 29. So sagt man hier.
Sie haben hier einige verrückte Aktionen auf dem Festplan. Können Sie uns zu denen mal was erzählen? Beispielsweise rückwärts schwimmen.
Die Bewohner springen rückwärts in einen Pool, den wir auf dem Marktplatz aufgebaut haben, und versuchen, so lange wie möglich rückwärts zu schwimmen. Sie glauben, dass dies ihnen hilft, gegen den Strom des Lebens anzuschwimmen.
Interessant. Außerdem Dessert zuerst.
An diesem Tag essen die Bewohner ihr Dessert vor dem Hauptgericht. Sie sagen, es sei ein Tag, um die Regeln zu brechen und das Leben von einer anderen Perspektive aus zu betrachten.
Die Leute laufen hier alle rückwärts. Naja, oder besser gesagt, sie probieren es.
Die Bewohner gehen buchstäblich rückwärts zur Arbeit. Sie glauben, dass dies ihnen hilft, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen und neue Ideen zu bekommen.
Die Menschen sind hier alle furchtbar verrückt gekleidet. Es sieht aus wie Karneval.
Ja, die Bewohner kleiden sich in die verrücktesten Kostüme, die sie finden können. Es gibt einen Wettbewerb für das verrückteste Kostüm und die Gewinner werden zum Schaltkönig oder zur Schaltkönigin gekrönt.
Auf dem Marktplatz steht ein Tannenbaum. An ihm hängen Zettel. Sieht ein bisschen aus wie Weihnachten.
Die Einwohner schreiben ihre Wünsche auf kleine Zettel und hängen sie an einen speziellen Baum in der Stadt. Sie glauben, dass ihre Wünsche am 29. Februar eher in Erfüllung gehen als zu anderen Tagen. Zugegebenermaßen, der Baum steht da noch vom Weihnachtsmarkt. Wir sind da etwas nachhaltig.
Ja, heute sollen doch die Uhren angehalten werden.
Alle Uhren in der Stadt werden um Mitternacht am 29. Februar angehalten. Das hilft, den Moment zu leben, mit der Zeit achtsam umzugehen und die Zeit zu schätzen.
Okay. Was passiert, wenn ich meine Uhr nicht anhalte?
In Bielefeld ist das Anhalten der Uhren am 29. Februar eine wichtige Tradition. Wenn jemand vergisst, seine Uhr anzuhalten, wird es oft als ein lustiger Fauxpas angesehen. Die Person wird dann oft scherzhaft als Zeitwanderer bezeichnet und muss zur Strafe eine kleine Aufgabe erfüllen, die dazu dient, die Gemeinschaft zu stärken und Freude zu verbreiten. Es könnte zum Beispiel so etwas sein wie das Singen eines lustigen Liedes bei der Schaltjahrparty oder das Backen von Keksen für die Nachbarn. Obwohl es als ein Fehler angesehen wird, die Uhr nicht anzuhalten, wird es in Bielefeld immer mit Humor und Freundlichkeit behandelt. Es ist nur ein weiterer Teil der einzigartigen und lustigen Traditionen, die diesen Tag in Bielefeld so besonders machen.
Dankeschön, Ananas. Bürgermeisterin der Stadt Bielefeld.
Ihnen einen wunderschönen 29., wie man hier sagt.
Was? Bielefeld? Gibt's doch gar nicht.
Am Nachmittag des 29. Februars versammeln sich alle Bewohner im Stadtpark. Dort bin ich jetzt auch. In Bielefeld wird der Schaltkönig oder die Schaltkönigin durch einen Kostümwettbewerb ausgewählt. Jeder Bewohner hat die Möglichkeit, ein kreatives und einzigartiges Kostüm zu entwerfen und zu tragen. Die Kostüme sind oft humorvoll und spiegeln den Geist des 29. Februars wider. Jeder, der am Wettbewerb teilnehmen möchte, präsentiert sein Kostüm auf einer Bühne. Die Kostüme werden dann von einer Jury bewertet, die aus einigen der ältesten und weisesten Bewohner der Stadt besteht. Die Bewertung basiert auf verschiedenen Kriterien, darunter Originalität, Kreativität, Humor und wie gut das Kostüm den Geist des 29. Februars einfängt. Der Gewinner des Wettbewerbs wird zum Schaltkönig oder Schaltkönigin gekrönt und erhält die Ehre, die Schaltjahrparade anzuführen. Es ist eine große Ehre, zum Schaltkönig oder zur Schaltkönigin gekrönt zu werden, und die Menschen aus Bielefeld nehmen den Wettbewerb sehr ernst. Gleichzeitig ist es aber auch eine Gelegenheit für viel Spaß und Lachen. Es trägt zur fröhlichen und ausgelassenen Atmosphäre des Tages bei. Es ist nur eine der vielen einzigartigen und lustigen Traditionen, die den 29. Februar in Bielefeld so besonders machen.
Danke, Matthias, für deinen Bericht aus Bielefeld, der einzigsten Stadt, in der der 29. Februar ein Feiertag ist. Es ist mal wieder Frühling und laut gesellschaftlicher Konvention steht nun mal wieder der Frühjahrsputz an. Also das alljährliche Großreinemachen in der eigenen Wohnung und auf dem Grundstück. Also haben wir uns mal Besen und Vorschlaghammer geschnappt und sind in die Scheune gegangen. Was man da alles wohl so findet.
Erstmal Tür aufmachen. Ja, sag mal, wie lang darf so ein Frühjahrsputz eigentlich dauern?
Ja, so bis Mitte Mai hätte ich mal gesagt.
So lang wird's auch mindestens dauern, bis wir hier durch sind.
So, dann gib mal den Besen rüber. Oder nee, warte mal, wir nehmen hier den Industriestaubsauger. Dann können wir auch gleich die Marmeladengläser aussaugen mit der 12 Jahre alten Erdbeermarmelade drin.
Oh, pass auf! Ja, somit haben sich die alten Biergläser dann auch schon mal selbst entsorgt.
Menno, woraus soll ich denn jetzt mein Bier süffeln?
Hallo, in den alten Gläsern war schon gefühlt ein halber Liter Staub drinne. Da hast du schon länger nicht mehr draus getrunken.
Ajo, stimmt auch wieder. Gut, dann gehen wir erstmal richtig rein hier. Erstmal Licht an. Oh.
Ja, guck mal hier. Hier ist ein Waschbattich mit Wasserhähnen drin. Hm. Ja, das sind doch bestimmt 50 Stück. Sind die nicht noch gut?
Hallo, willst du 50 Bäder renovieren? Und das mit so uralten Wasserhähnen?
Nee.
Gut, dann wäsch damit. Ei, was haben wir denn da jetzt wieder kaputt gemacht?
Hoppla, ja, das war dann wohl der alte Lampenschirm.
Ach, was ein Glück. Ich hab da schon länger drauf gewartet und drauf gehofft, dass da mal aus Versehen jemand der Gege kommt und das kaputt macht.
Ah jo, ich helf dir ja gern. Soll ich vielleicht noch mehr versehentlich zerdeppern?
Ach nee, vorerst nicht, bitte.
So, neue Kiste, neues Glück, ich mach mal auf. Oh. Glühbirnen. Hm. Warte mal, 100 Watt.
Die bekommt man ja nimmer mehr verkauft.
Ja, nee, heute nimmer. Es gab mal eine Zeit, als die EU diese normalen Glühbirnen da verboten hat, wo man die Dinger nochmal gut verkaufen konnte. Aber ja, hier hat wohl eher jemand gehamstert. Also so aus der heutigen Perspektive sind die alten Birnen ja nur unpraktisch. Kann weg,
wenn der jetzt kein Licht aufgegangen ist.
Ja, dann können wir die ja auf dem Hof feierlich kaputt schmeißen.
Ja, wenn du dann hier fegst.
Machen wir mal weiter. So, ich mach mal den Schrank hier auf. Oh, da fällt mir schon alles entgegen. Wusste, das ist eine Menge Kabel. Da steht Audio-Video-Kabel drauf. Ey, cool. Hast du vielleicht noch ein paar HDMI-Kabel für mich übrig?
Nee. Die Bestände hier sind ein wenig älter. Guck mal, das hier, das sind SCART-Kabel und Cinch.
Boah, antik. Hier, die 90er haben angerufen, die wollten ihre alten Kabel mal wieder haben. Ja, nicht unwahrscheinlich, dass wir hier auch noch Nadeldrucker und Faxgeräte finden. Mal schauen.
Ohoi, hier ist ja jetzt lang nichts kaputt gegangen. Was waren das jetzt?
Schüsseln, Teller und Untertassen divers.
Ach schade, wenn man mal Geschirr übrig hat, steht nirgendwo ein Polderabend an. Naja, dann schmeiß es halt auf den inzwischen schon sehr großen Kann-Weg-Stapel.
Ah ja, ups.
Das gibt's ja nicht. Was ist denn das hier? Hier steht ja noch ein altes Faxgerät in der Ecke.
Wirklich?
Du, da ist ja noch die grüne Kontrolllampe an. Das Ding ist eingeschaltet. Gruselig.
Boah, was noch gruseliger wäre, wenn jetzt auch noch ein Fax ankäme. Nee, oder?
Was steht denn da drauf?
Das ist ein Werbefax. Strauchmann Entrümpelungen, Schrottannahme und Gartenbaufachbetrieb. Ja, also das nenne ich doch mal erfolgreiches Product Placement.
Ja. Und eigentlich ist das jetzt hier auch schon so viel, dass wir einen Anhänger vom Traktor voll machen können. Ei, dann lass uns doch einfach alles draufschmeißen und dann fahren wir gleich mal rüber zu dem Betrieb. Da ist ja gleich hier um die Ecke.
So, das war ja relativ anstrengend. Was ist mit Ladungssicherung?
Hallo? Wir sind hier auf dem Dorf. Das Stück, das fahren wir hier gerade mal so bis zum Schrotti.
Oh, na gut, fahren wir.
Eine Stunde später.
So, da sind wir wieder zurück. Wie nett, dass uns der Schrotti noch 20 Euro für den Mist gegeben hat. So, die können wir doch jetzt sinnvoll in Biereinheiten anlegen.
Das klingt nach dem Plan.
Vorsicht, auf der L3020 liegen zwischen Atzbach und Dorla mehrere kaputte Glühbirnen auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie vorsichtig.
Ups.
Hoppala.
Entschuldigung.
Stadt Biedenkopf muss den 3-Meter-Sprungturm in ihrem Freibad, dem Lahnauenbad, abreißen, weil das Becken 5 cm zu flach ist. Eine Gutachterin habe festgestellt, dass die Wassertiefe unter dem Sprungturm nicht ausreicht, obwohl der Sprungturm seit 30 Jahren genutzt wird. Demnächst erfolgt der Abriss. Wir sind dort einfach mal hingefahren und haben am Zaun des noch geschlossenen Freibads ein Gespräch mitbekommen zwischen der Bäderleitung und einer Dame von der Prüforganisation.
Ja, Hoschemo, das ist doch jetzt nicht Ihren Ernst.
Ja doch, da fehlen 5 Zentimeter.
Ja wie dann? Wo fehlen die dann jetzt, oppe oder unne?
Na, die Beckentiefe. Ich war gerade mit meinem Taucheranzug unten und Sie brauchen hier 3,50 Meter Beckentiefe zum sicheren Betreiben des Sprungturms. Aber Sie haben hier nur 3,45 Meter, also ganze 5 Zentimeter, die hier bei Ihnen fehlen.
Ja, aber den haben wir doch schon seit 30 Jahren in Betrieb. Bisher hat sich doch auch noch keiner angedotzt.
Tja, das war dann wohl vorher eine andere Prüforganisation. Jetzt bin ich da und jetzt wird das hier richtig gemacht.
Aber 5 Zentimeter, wie wär's dann, wenn wir einfach den Wasserstand erhöhen? Und naja, sagen wir mal, um 6 Zentimeter mit ein bisschen Toleranz für eure Prüforganisation.
Ey, war das ein Seitenhieb oder was?
Nein, das wird mir doch nicht einfallen.
Also, das mit dem Becken auffüllen wird hier auch nix. Ihr Becken ist ja zu niedrig.
Ja gut, also angenommen, ich bekomme mehr Wasser in mein Becken. Ist das Problem dann damit gelöst? Können wir den Tom dann wieder in Betrieb nehmen?
Nein.
Warum nicht?
Das Geländer des Sprungturms ragt über die sogenannte Absprungkante hinaus. Das ist nicht zulässig.
Ja, aber das wiederum haben wir ja einfach gelöst. Das flexen wir fort.
Geht nicht.
Ja, warum dann nicht?
Scharfkantige Schnittkante.
Ah, haben wir dann vielleicht noch irgendwelche Mängel gefunden?
Natürlich. Ich sage Ihnen dann schon, wenn wir durch sind. Erneut gibt es ein Abstandsproblem. Der Abstand zwischen dem 3-Meter-Turm und dem 1-Meter-Brett ist zu kurz. Also ebenfalls nicht regelkonform.
Ach, wissen Sie was? Mir reicht's dann jetzt. Mir reise das Ding noch vor Saisonbeginn einfach ab. Neubau wird ja dann doch zu teuer. Aber hier, schreiben Sie mir dann doch bitte den Aushang für den Beckenrand, warum hier nicht mehr neu gesprungen werden darf. Das bekomme ich doch gar nicht mehr an auf die Reihe, was hier kaputt ist, beziehungsweise warum man das nicht so darf.
Nein. Das ist nicht Bestandteil unserer Leistungen. Wir bemängeln nur, aber können nicht zur Erklärung der Mängel herangezogen werden.
Und diese verdammte Prüforganisation, wer braucht schon Prüforganisation?
Wir beenden an dieser Stelle unsere Beobachtung am Schwimmbadzaun und sehen, wie der Chef des Schwimmbads mit hochrotem Kopf Richtung Ausgang stürmt und die Dame von der Prüforganisation etwas verdutzt zurücklässt. Besuchen Sie das Schwimmbad in Biedenkopf und machen Sie letzte Fotos vom Sprungturm, solange er noch steht. Aber unter keinen Umständen vom Turm ins Wasser springen. Das wäre nach 30 Jahren Betrieb nun eine grobe Ordnungswidrigkeit. Kommen wir nun zu den Nachrichten. Und wir blicken in unserer ersten Meldung nach Dingolfing. Das ist in Bayern und dort ist Mitte Februar etwas Merkwürdiges passiert. Es geht um eine Katze oder genauer gesagt einen Kater mit dem Namen Pascha. Er war immer ein sehr abenteuerliches Tier und hat die Besitzer auch schon immer mal so ein bisschen auf Trab gehalten. Und eines Abends im Februar kam das liebe Tier nicht nach Hause. Die Familie wohnt in Dingolfing in der Nähe vom Bahnhof und dann haben sie da alles abgesucht, auch am Bahnhof und auf Social Media und haben die Katze nicht gefunden. Was ist passiert? Die Katze ist in einen Zug eingestiegen, ist nach Passau gefahren, was etwa 100 Kilometer entfernt ist dann nachts um 0.30 Uhr ausgestiegen und einer Dame nachgelaufen bis in ihre Wohnung. Die Dame hat sich dann am nächsten Tag beim Tierheim gemeldet, da mit der Katze. Die Katze war nicht gechippt, das ist dann festgestellt worden. Das Tierheim hat dann im Internet eine Suchanzeige aufgegeben. Da hat sich dann irgendwann die Besitzerfamilie gemeldet und konnte ihre Katze wieder abholen, die dann zwischenzeitlich aber auch gechippt worden ist. An dieser Stelle mal der Appell an alle Tierbesitzer. Chippt eure Mistviecher! Ey, sowas macht mich... Ja, die Katze ist jetzt wohlbehalten wieder in Dingolfing, nachdem sie 100 Kilometer mit dem Zug gefahren ist.
Chippt eure Mistviecher, schreit der Selbstkatzenbesitzer.
Ja, und mein Mistvieh ist gechippt.
Ja, also ich sag mal so, das Kätzchen hat doch garantiert keinen Fahrschein gehabt. So geht's ja schon mal los in Deutschland.
Ja.
Hier aber die Zugfahrerkatze, das geht ja wohl gar nicht. Also
in der Meldung stand noch, dass kein Schreiben der Deutschen Bahn kam, dass die Katze nachzahlen muss. Aber,
ja gut, es gibt ja Verkehrsverbünde, da kosten Tiere keinen Aufpreis.
Ja, vielleicht war das doch so. Vor allem war es ja dann auch eine alleinreisende Katze.
Alleinreisende Katze ohne Kinder.
Ja, so...
Ist abenteuerlich, ist cool. Ich glaube, das Miezi wollte einfach mal um das ursprüngliche Revier so ein bisschen erweitern.
Ja.
Das ist eine Unternehmerkatze, nach dem Motto, ja, mein Revier ist mir zu klein, ich expandiere jetzt.
Nein, also, ich gehe jetzt noch nach Passau.
Europäische Kotzquasen.
Ja.
Ja, also, großartig.
Meine Katze ist ja auch so, wobei meine Katze ist etwas ängstlich. Die kommt aus dem Tierheim und ist, wo sie herkommt, vorher geschlagen worden, hat vor vielem Angst. Aber wenn irgendwo eine Tür so ein Spalt aufsteht, dann ist die Neugier größer.
Wenn es nach Essen riecht.
Na, nicht mal. Wenn die Scheunentür so ein Spalt aufsteht oder die Kellertür, auf einmal ist die Katze verschwunden und sucht. Und naja, da war dann die Zugtür ein bisschen offen.
Ja.
Und dann ist Kater Pascha halt eingestiegen.
Kann hier am Ort nicht mehr passieren, hier gibt es keinen Bahnhof mehr.
Ja, meine Katze fährt nicht mit der Bahn. Ja, weiß nicht, was die da jetzt machen. Vielleicht der Katze mal eine Monatskarte kaufen oder zeigen, wie man wieder zurückfährt.
Und vor allem erstmal mit einem Chip und vielleicht mit einem Anhänger dran nach dem Motto, ich bin mal wieder in Dingolfing ausgebüxt, bitte bring mich zurück. Klammer auf, Fahrkarte wird erstattet.
Ja.
Gibt es doch diverse Möglichkeiten, das Vieh mal. Am Ende weiß das Vieh jetzt, und die kennt ja den Weg und besucht dann die Oma nochmal irgendwann. Fährt nochmal nach Passau und sagt, Gute, wir kennen uns doch.
Ja, mei, wie macht die bayerische Katze?
Wie war das? Ja, mau.
Ja, mau. So. Damit kommen wir zu unserer nächsten Meldung.
Um Papier zu sparen, hat die Sparkasse Bremen 15.000 USB-Sticks mit den AGB verschickt. Und zwar über den Postweg. Um die ab Mai gültigen Geschäftsbedingungen zu erhalten und dass die Kunden das erhalten und begründet dies mit juristischen Verpflichtungen. Gleichzeitig sind die AGB auch im Netz aufrufbar sowie über den im Brief abgedruckten QR-Code mit dem Link. Der Grund für den USB-Stick mit den AGB liege unter anderem darin, dass die Sparkasse nicht rund 140 Seiten Papier ausdrucken wollte und dann versenden quasi. Die Sparkasse müsse nachweisen können, dass die AGB zur Verfügung gestellt wurden, wie wir erfahren haben quasi. Ja, also das ist...
Ja, also was lernen wir? Steckt nicht irgendeinen fremden USB-Stick an eure Computer und die Sparkasse Bremen... Ach ja, komm, da schicken wir mal raus. Dann
also Plastik in der Anschaffung ist doch auch inzwischen günstiger als Papier und dann schaffen wir doch lieber Plastik.
Jede andere Firma kriegt's hin, neue Geschäftsbedingungen irgendwie per Link, per Mail und sowas. Nee, da
ist auch immer dieses
deutsche Behörde, wir müssen es verschicken, wir sind jetzt digital, wir verschicken jetzt USB-Sticks.
Das ist ja auch immer dieses... dieses Behördenpostentum nach dem Motto, naja, so eine E-Mail ist ja nicht rechtssicher.
Ja, dann schick
das. Das ist das Problem, dass diese E-Mail nicht rechtssicher ist. Sonst hätte ich gesagt, ja, also ich habe meine AGB per Mail bekommen und gut ist. Ich weiß auch nicht, was die da jetzt hatten.
Also das hätte man auch trotzdem anders machen können. Ne, USB-Stick, ja, nee, also bitte, dann lieber 140 Seiten per Fax.
Und vor allem, die Leute zerreißen sich ja dann hier auf Reddit zum Beispiel, dann das schon mal so, gibt es dann so Kommentare wie nach dem Motto, die Entenhausener Panzerknacker verfolgen die Modernisierung der Standards mit Interesse. Ja, und, oder dann hier noch ein anderer Kommentar, Plot-Twist, Sparkasse weiß von nichts, aber du hast jetzt einen Trojaner.
Ja. Das ist eigenartig.
Also es ist doch wirklich sehr, sehr antik, da einfach mal irgendwelche USB-Sticks rumzuschicken. Das ist, nein, also da kriege ich Kopfschmerzen.
Das ist nicht zeitgemäß.
Nee.
Soweit der erste Teil unserer Nachrichten. willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Verschwörungstheorie des Monats. Heute tauchen wir ein in die absurde Welt der BRD GmbH. Eine Theorie, die behauptet, Deutschland sei nicht nur ein Land, sondern auch eine riesige Firma. Ja, Sie haben richtig gehört. Deutschland als GmbH. So absurd, dass man fast abnehmen könnte, es handle sich um die neueste Comedy-Show im deutschen Fernsehen. Aber nein, es geht hier um eine Verschwörungstheorie, die so haarsträubend ist, dass selbst Verschwörungstheoretiker den Kopf schütteln. Die Theorie besagt, dass die Bundesrepublik Deutschland, BRD, in Wirklichkeit eine private Gesellschaft sei, eine GmbH. Um genau zu sein. Angeblich sollen im Hintergrund finstere Gestalten die Fäden ziehen, während wir alle ahnungslos in einem Land namens BRD GmbH leben. Die Geburtsurkunden? Nur eine geschickte Tarnung für den Aktienanteil, den jeder deutsche Staatsbürger heimlich besitzt, so die Anhänger dieser Theorie. Schon mal darüber nachgedacht, warum der Bundeskanzler so oft mit Anzügen herumläuft? Die Anzüge sind angeblich nicht nur modische Statements, sondern auch die Uniform der Geschäftsführer dieser obskuren GmbH. Denn wer Deutschland regiert, muss schließlich auch geschäftsmäßig aussehen. Schlips und Kragen, um das Image aufzupolieren. Die Befürworter dieser Theorie behaupten auch, dass die deutsche Fußballmannschaft eigentlich das Werbeteam der BRD GmbH ist. Die Spieler sind demnach nicht nur Sportler, sondern auch Marketing-Experten im Dienste der Firma. Die Weltmeisterschaften? Reine PR-Veranstaltungen, um die Aktienwerte zu steigern. Denn wer will denn nicht in einem Land investieren, das den Weltmeistertitel hält?
Nun lassen Sie uns gemeinsam in die fantastische Welt der BRD GmbH eintauchen und dabei bitte nicht vergessen, wir befinden uns schließlich im Reich der Comedy. Aber Moment mal, wenn Deutschland eine Firma ist, dann müssen wir ja alle Angestellte sein, oder? Na, stellen Sie sich mal vor, die nächste Betriebsfeier wäre der Tag der Deutschen Einheit. Da tanzen wir alle fröhlich um den Bürodrucker und singen »Oh, du schönes Firmenland«. Aber genug der absurden Vorstellungen. In Wirklichkeit ist Deutschland natürlich kein Unternehmen. Diese Verschwörungstheorie ist so absurd, dass selbst die Avocado-Fraktion in Berlin-Mitte nur müde mit den Augen rollt. Es gibt keinen geheimen Aktienhandel mit unseren Geburtsurkunden und der Kanzler trägt Anzüge, weil Anzüge nun mal schick sind. Nicht, weil er Geschäftsführer ist. In einer Welt voller Verschwörungstheorien ist es wichtig, auch mal herzhaft zu lachen. Und wenn wir uns dabei vorstellen können, dass Deutschland eine GmbH ist, naja, warum nicht? In unserer Vorstellung kann Deutschland gerne eine riesige Firma sein, mit der besten Betriebsfeier am Tag der Deutschen Einheit. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja alle am Ende des Jahres eine satte Gewinnbeteiligung in Form von Bratwurst und Brezen. Die BRD GmbH gibt es übrigens tatsächlich. Es ist aber eine Abkürzung für die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, eine Firma, die im Jahr 1990 in Frankfurt am Main gegründet wurde. Diese Firma ist für das Schuldenmanagement des Bundes zuständig und verwaltet unter anderem die Bundeswertpapiere.
Wo kommen eigentlich die ganzen Ostereier her? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Das können wir jetzt hoffentlich aufklären in unserer Serie Der Vogel der Woche.
Der Vogel der Woche.
Heute der Eier, Avis Ovis. Jeder Mensch kennt den Geier, den Reiher und den Leiervogel. Doch wie steht es mit dem Eier? Obwohl dieser Vogel jedes Jahr aufs Neue tätig wird und uns ein gewisses Frühlingsereignis versüßt, verklebt, verzuckert oder gar verquirlt, ist er so unbekannt wie ein Stück Kohle in finsterer Nacht. Einem Hasen, Dem Verwandten des bekannten flauschigen Kaninchens wird es unterstellt, dass dieser einem Huhne, der Frau des bekannten Morgenschrei-Krähvogels, die Kinderaufbewahrungsschalen samt Inhalt mopst und sich dann in seiner Sasse gemütlich an die Eierfärbewerkbank schwingt, hier noch etwas nachdrechselt, um die Hühnereier auch ja schön rund zu machen, dort, falls er ein alter Hase mit entsprechendem Tatter ist, mit gewagtem Zicke-Zacke Linien aufpinselt, da, falls sie eine moderne Häsin ist, die zukünftigen Hühnerkinder in psychedelische Farben tunkt, mit denen diese, wenn sie denn nur zum Schlupfe kämen, auch gleich in die nächste Techno-Disco rennen könnten und zu 160 Beats per Minute die Schalen krachen lassen könnten. So die Legende. Hasen malen geklaute Eier an. Hühner vermissen ihre Kinder. Menschen suchen diese Eier und stecken sie sich in den Mund, weil sie einfach den Rest der von den Hühnern aufgehängten Eiersuchmeldung nicht gelesen haben. Merkt ihr was? Habt ihr jemals schon so eine Suchmeldung gesehen? Nee? Ach, und dann wäre noch die zweite Frage. Habt ihr in eurem Leben überhaupt schon mal einen Huhn gesehen, das nicht aus einem Flachbildschirm auf euch starrte? Dritte Frage. Einen Hasen gesehen? Bei denen hat es nämlich Seltenheitswert. Die sind so derbe am Aussterben, dass sich das eigentlich aufs besagte Fest auswirken müsste. Also habt ihr jetzt schon drei Gründe mitgeteilt bekommen, warum das Ganze eine Legende ist. Auch wenn mit dem typisch trotzigen Gesichtsausdruck wie bei einer Querdenker-Demo überall Schokohasen im Weg stehen, die am Mikrofon grässliche Schmatzgeräusche in ModeratorInnen-Mündern machen. Also, wo kommen die bunten Eier her und wer versteckt sie in so schauderhaften Biotopen wie Komposthaufen, Blumentöpfen, Nachbars-Thuja-Hecke, Lack- und Lösemittelregal in der Garage oder linker Sandale des, der Lebensabschnittsgefährt in? Gläubige unter uns würden nun vermuten, dass es eine Hasen-KI gibt, die diesen Job schon lang vom eigentlichen Osterhasen übernommen hat. Aber ihr wisst auch, dass eine heutige KI grundsätzlich ein Bein zu viel oder einen Arm zu viel produziert. Solche Dinge wie dreiarmige Bierhähnchen oder Hände mit Fingern, wo keine hingehören, wie der selige Rudi Merten einst in seinem Lied Klavierspielerin vor einigen Jahrzehnten noch zum Besten gab. Wenn eine KI diesen Job machte, würdet ihr das den Eiern ansehen, genau an diesen zu vielen Körperteilen. Ich präsentiere euch hiermit die Lösung des Rätsels. Es ist der Eier, nicht der Hase. Die Hühner verlieren gar keine Kinder, weil der Eier die Ostereier legt, bunt anmalt und dann, im wahrsten Sinne des Wortes, verlegt. Weil der Eier ein vergesslicher Vogel ist. Zack, hier noch eins hingeeiert, zick, dort zwei oder drei. Und das alles auf der Suche nach, ja, ich darf es ruhig sagen, nach einem Stück Kohle in der tiefsten Nacht. Denn der Eier will eigentlich in die absolut angesagte Frühlings-Gothic-Disco und braucht dazu ganz dringend Kajal.
Das Osterfest steht vor der Tür. Vor etwa 2000 Jahren wurde Jesus ans Kreuz genagelt und ist nach einigen Tagen wieder auferstanden. Heute bemalen wir Eier und erzählen uns, dass diese von einem Hasen versteckt werden. Mich persönlich würden da mal die Zwischenschritte interessieren, wie wir von der geschichtlichen und religiösen Seite zu dieser, ja doch eigenartigen Tradition gekommen sind.
Nichtsdestotrotz werden dieser Tage in vielen Familien Eier gekocht und gefärbt bzw. bunt angemalt. Viele Eltern überlegen nun, wo können wir die Eier am besten verstecken, damit die kleinen Plagegeister bei der Suche ein bisschen länger beschäftigt sind. Wir haben für euch mögliche Ostereierverstecke überlegt.
Im Kühlschrank zwischen Obst und Gemüse.
Hinter dem Toilettenpapier im Badezimmer.
In einem leeren Schuhkarton inmitten anderer Schuhe.
In einem Kinderwagen unter einer Wolldecke.
Im Geschirrspüler zwischen sauberen Tellern.
In einem offenen Buch auf dem Bücherregal.
In einem Schuh im Schuhregal.
Auf einem Regenschirm im Flur.
In einer Keksdose in der Küche.
Hinter dem Fernseher oder Computermonitor.
Im Blumenstrauß auf dem Esstisch.
In einer Socke in dem Wäschekorb.
Auf dem Fensterbrett zwischen Blumentöpfen.
Im Briefkasten unter den Briefen.
In einem Schrank zwischen den Handtüchern.
Hinter den Vorhängen im Wohnzimmer.
In einem Eierkarton im Kühlschrank.
In einem Schälchen mit Süßigkeiten.
In einem Fahrradhelm auf dem Fahrradständer.
Auf einem Stuhl unter einem Kissen. Bitte nicht draufsetzen.
In einer leeren Klopapierrolle im Badezimmer.
In einem Vogelhäuschen im Garten.
In einem Kochtopf im Küchenschrank.
In einem Zuckertopf in der Küche.
In einer Schreibtischschublade.
In einem Plüschtier im Kinderzimmer.
Unter einem Gartenzwerg im Blumenbeet.
Zu den Plastikeiern an die Gartensträucher.
Viel Spaß beim Verstecken und Suchen. Kommen wir nun zum zweiten Teil unserer Nachrichten. Und zwar schauen wir nach Westerstede im Landkreis Ammerland. Ja, so habe ich auch gedacht und habe dann erstmal nachgeschaut. Das ist etwa die Mitte zwischen Emden und Bremen. Dort haben Anwohner laute Schreie gehört. Darauf den Notruf gewählt. Die Polizei kam, hat niemand gefunden. Also hat man Anwohnern gefragt, was war denn los, bis dann jemand sagte, ja, ich habe das Haus meiner Eltern behütet und ja, mir ist da heute Nacht ein Huhn entlaufen. Das Huhn Elsa. Ja, und damit das Huhn zurückkommt, hat er laut den Namen dort durch die Gegend gebrüllt und die Anwohner haben die Schreie fehlinterpretiert. Das Huhn ist mittlerweile zurückgekehrt.
Wie?
Nochmal?
Weil das Huhn gehört hat dann, oder
ja,
wie?
Ja, keine Ahnung. Es ist wieder. Es hatte vielleicht auch einfach Hunger. Vielleicht ist es ja auch mit dem Zug gefahren.
Ich wollte gerade sagen, haben wir heute eigentlich den Schwerpunkt von verreisenden Tieren? Also
ja, Huhn abgehauen ist halt auch so der Klassiker. Hühner hauen ständig mal ab, wenn sie können. Aber die wissen eigentlich auch, wo sie hingehören, wenn sie Hunger haben spätestens. Hm. Weil sie wissen ja, wo es Futter gibt.
Hauptsache, sie gehen nicht zum McDonald's.
Komm her, wird die Fritteuse.
Nugget.
Ja,
also Happy End auch wieder, oder? Hühnchen wieder da.
Ja, Polizeieinsatz war zwar unnötig, aber.
Das hätte ich auch gern mal so gefilmt gesehen, wie der Typ durch die Gegend. Wie hat das Huhn noch einen Namen gehabt? Elsa?
Ja, Huhn Elsa.
Elsa, wo bist du?
Die Meldung heißt auch: Huhn Elsa löst Polizeieinsatz aus.
Ja, das muss aber auch das Hühnchen jetzt bezahlen. Also von daher.
Ja, womit wir wieder bei der Fritteuse wären.
Ein Unbekannter verrichtete am Samstag in einem Baumarkt im Münchner Norden sein großes Geschäft. Jedoch nicht auf der Kundentoilette, sondern in einem der ausgestellten Kloschüsseln. Dazu wurde dann im Netz auch ein Video veröffentlicht, welches hier mal kurz einspielen.
Im Baumarkt ist man, wenn man sich einen Spiegelschrank kauft, und dann schaut er mal das auf. Das ist der Wahnsinn, hat er dann eingeschissen.
Gut, dass man das jetzt nicht sehen kann. Wir übersetzen jetzt übrigens auch nicht aus dem Bayerischen, das versteht ihr dann auch so. So, auf eine Anzeige bei der Polizei hat man verzichtet. Verwunderlich sei die jedoch, dass niemand die Aktion mitbekommen hat. Der erste dieser Art war das dann leider nicht. Letztmals hat vor 2 Jahren ein Kunde in die Ausstellungsklos gemacht, erklärte der Mitarbeiter. Wegmachen musste die Schweinerei der armen Reinigungsmitarbeiter, der für den Badbereich zuständig war. Was den Vorfall noch ekliger macht, neben der Toilette hängt ja überhaupt kein Klopapier.
Ja, also wir haben ja hier das Originalbildmaterial vorliegen. Das ist so eine Bäderausstellung. Also es ist nicht die Reihe an Kloschüsseln in einer Reihe, sondern so kleine aufgebaute Bäder, wo man ja dann doch vielleicht auch mal...
Ach, so ein Demobad.
Ein Demobad.
Das kannst du eher verwechseln, ja.
Wie, du hast dir das noch nicht angeguckt?
Nee.
Schick's mir das, guck mal an, spiel mal Ton an, guck selber nicht mal. Ja, das ist so ein kleines Demobad, wo man durchaus, wenn vielleicht wenig los ist, tatsächlich so seine Ruhe hat.
Aha,
okay. Ja, aber Klopapierreste sieht man da nicht.
Nee.
Spannender ist auch, wie das da wieder rauskam,
so
denn das Klo hängt ja da
an
der Wand.
Ja.
Ja.
Ihr Leute. Also, wir üben das jetzt nochmal. Wenn du im Baumarkt bist, in der Badabteilung und du musst mal, dann setzt du dich nicht auf ein Demo-Klo, die haben nämlich kein Wasser. Bei Bedarf kannst du erstmal die Spülung drücken. Wenn es nicht kommt, das Wasser, ist es kein Kundenklo. Dann folgst du den Schildern an der Wand und gehst zum Kundenklo. Das versteht jetzt auch jeder Depp hoffentlich.
Vielleicht kann man das sogar noch einfacher beantworten. Kann ich vor dem Klo eine Tür zumachen? Ja oder nein?
Ja, genau. Es gibt ja Leute, die haben ja kein Schamgefühl. Ne? Die machen das mitten irgendwo auf dem Marktplatz oder was. Gibt ja auch in Japan gibt's öffentliche Klos mit durchsichtigen Scheiben. Die gehen dann, du sitzt drinnen, kannst nach draußen gucken, aber nicht umgekehrt. Da ist irgendwie Hightech, haben die gemacht. Also von außen ist das halt ein Kasten, du sitzt aber drinnen, kannst den kompletten Marktplatz sehen. Das ist eigenartig.
Da würde ich ja immer davor stehen und Faxen machen und so tun, als könnte ich doch reingucken.
Hat er ein feines Puperchen gemacht.
Wir kommen nun noch zum Nachtrag zu einer vergangenen Nachrichtenmeldung. Wie lautete die?
Und zwar wurde auf Wangerooge, das ist eine Insel in der Nordsee, ein Leuchtturmwärter gesucht, der quasi die Touristen in den Turm hochführt und denen das alles ein bisschen da zeigt. Und der darf aber auch nicht mal im Turm wohnen, sondern der soll halt einfach nur sich um den Garten da kümmern und um die Instandhaltung des Turms.
Ja, und da meldet jetzt die Gemeinde- und Kurverwaltung Wangerooge, es sind über 1000 Bewerbungen eingegangen.
Oha, also wow. Da muss man jetzt, das ist eine ganz schön mächtige Zahl, da muss man ja richtig jetzt ein gerechtes Verfahren finden, um da jemanden zu finden, der sich dessen würdig erweist, weil am Ende sind das irgendwelche Fuzzis, die sagen, ach, ich habe ja geilen Ausblick, ach so, Garten muss ich auch machen, nee, da habe ich keinen Bock drauf.
Leuchtturm.
So Leute, die wirklich auch bereit sind, dafür anzupacken, also.
Ja.
Und vor allem müssen sie ja auch bereit sein, den Leuten was zu erzählen. Es bringt ja auch nichts, wenn dann einer kommt, der keine Fähigkeit hat, den Touristen da was rüberzubringen. Also ich denke, da müssen sie ein richtiges Testverfahren wahrscheinlich, wie so Deutschland sucht den Superstar mäßig.
Deutschland sucht den Leuchtturmwerder.
Leuchtturmwerder.
Ja, also da habe ich das ja auch so gedacht, da wollte ich mich bewerben, aber dann habe ich keine Briefmarke mehr gehabt und dann, ja, da kann ich das leider gar nicht mehr abschicken. Also die Bewerbung, die meinerseits ist, sie steht, aber sie ist quasi nicht angekommen.
Aus verwaltungstechnischen Gründen.
Ja, ich hatte das dann ohne Briefmarke losgeschickt, aber das ist dann zurückgekommen.
Hättest du doch per E-Mail schicken können.
Was?
Per E-Mail hättest du das schicken können.
Was?
Oder wie das heißt.
Durch was?
Per E-Mail.
Kenne ich nicht.
Ich auch nicht.
Bis Danimanski. San Francisco. Tschüssigowski. Bis später, Silje. Ciao mit Au. Bye bye, Juchai Adele. Auf wieder Tschüss aus die Maus. See you later, Alligator.
Ich glaube, da ist nichts hinzuzufügen. Das Quatschbrötchen verabschiedet sich für heute. An den Mikrofonen war Matthias.
Ich bin Gregor und das waren KI-generierte lustige Verabschiedungstexte.
Hören Sie auch zum nächsten Mal rein, wenn wir kreativ sind.
Ja, genau. Damit sagen wir Tschüss. Auf Wiederhörnchen.
Nee, ich mach jetzt nichts mehr.
Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Sowohl Vorbereitung als auch Produktion einer einzelnen Folge sind etwa 2 bis 3 Tage Arbeit. Die Arbeit wollen wir uns auch weiterhin machen, denn die macht auch großen Spaß.
Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn euch das Quatschbrötchen gefällt, würden wir euch um eine kleine Spende bitten. Manche Hörerinnen und Hörer haben sogar einen Dauerauftrag eingerichtet und überweisen so monatlich eine Kleinigkeit. Bei den meisten sind das übrigens kleine Beträge, so 1 bis 5 Euro. Aber in der Summe macht das dann auch ganz schön was.
Wenn ihr uns also auch was zustecken wollt, ob einmalig oder regelmäßig, findet ihr die Kasse auf quatschbrötchen.de/spenden. Bezahlen geht auch ganz einfach via PayPal.
Dankeschön an alle, die das immer mal wieder machen. Ein ganz besonderer Dank geht übrigens an alle, die das sogar regelmäßig machen. Vielen lieben Dank. Ich lebe zum Teil davon.
Bimbam heilig ist das hier alles. Alle Uhren in der Stadt werden um Mitternacht zum 29. Februar...
Entschuldigung.
Mein Frühstück kommt wieder hoch.
Alle Uhren in der Stadt werden um Mitternacht am 8.9. zurückspulen.
Wenn du keine Uhr hast, musst du halt die Zeit schätzen.